Mann, 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 wir haben gerade erst den zweiten Spieltag der neuen Saison hinter uns und kommunikativ brennt bereits die Hütte. Wir haben ja nie Schwierigkeiten, Themen zu finden, aber für diese Folge mussten wir echt krass aussieben, denn in den vergangenen Tagen sind so viele Dinge passiert, crazy. Deshalb legen wir direkt los hier beim Stadionsprecher und ich freue mich wie ein gut paniertes Schnitzel, dass er wie immer mit dabei ist. Hallo Jens!
Hi Nils, ja super, wie ein Schnitzel. In meinem Fall wäre das dann eher das vegane oder vegetarische Schnitzel, wobei ich gar nicht so ein Fan von so Ersatzprodukten bin. Ich esse ja kein Fleisch.
Ja. Herzlich willkommen bei Stadionwurst, eurem Podcast über Fußball und Ernährung.
Ja, oh, Marktlücke.
Ja, ne? Das sollten wir aufgreifen. Ihr Lieben, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die vielen sehr, sehr netten Nachrichten, die uns erreicht haben im Nachgang zu unserer Folge mit Julika Goldschmidt in der vergangenen Woche, Stadionsprecherin beim SC Freiburg. Es hat euch offensichtlich so viel Freude bereitet wie uns, war ja auch ein super cooles Gespräch. Grüße gehen nochmal raus an Julika. Und wir haben uns natürlich sehr gefreut über das positive Feedback und ich kann nur sagen, wir werden anknüpfen. Wir sind schon im Gespräch mit vielen spannenden potenziellen Gästinnen und Gästen, also darauf dürft ihr euch freuen, da gibt es demnächst mehr in der Richtung.
Und wo wir beim SC Freiburg sind, quasi mit Julika, lass uns doch beim SC Freiburg auch starten.
Yes. Ja, fangen wir doch mal an. Für mich ja ein relativ freudiges Thema, denn die Bayern haben gewonnen gegen die Breisgauer am Sonntag 2:0 in München. Aber es gab wieder mal Aufregung mit dem VAR, denn die Bayern sind durch einen Handelfmeter in Führung gegangen, der durchaus strittig war. Harry Kane hat Max Rosenfelder, glaube ich, den Ball aus kürzester Entfernung an den Arm geköpft und wollte eigentlich selbst, glaube ich, nur eine Ecke haben. Der Schiedsrichter wollte auch weiterspielen lassen, aber dann hat sich der Kölner Keller gemeldet und hat Dinger zum Monitor geschickt, der hat dann auf Handelfmeter entschieden. Und in der Nachspielzeit gab es ja auch noch einen sehr, sehr komischen Handelfmeter, den dann wiederum Freiburg bekommen hat. Auch absolut fragwürdig. Und deswegen, Jens, vielleicht erstmal die Frage, wie siehst du das? Sind das Elfmeter, die man jetzt einfach geben muss?
Also sie werden gegeben, aber das sind keine Elfmeter, die ich sehen will. Mhm. Also wenn du dir die Kane-Situation, können wir mit der ja mal anfangen. Ihr habt es alle wahrscheinlich gesehen. Die beiden gehen zum Kopfball, sind in einem Zweikampf, ist ja nichts anderes. Und natürlich gehen sie in die Luft, sie springen. Und natürlich hat der Freiburger Spieler die Arme ein bisschen ausgestreckt. Und Kane köpft ihm dann aus 35 Zentimetern an den Arm. Come on,
es ist halt schwierig mit dieser Regelauslegung, ne? Von wegen Körperfläche vergrößern und so weiter.
Genau. Ja, und dann der Freiburger Elfmeter, der ist dann noch ein bisschen lächerlicher. Mhm. Weil dann geht ja, also der Schuss kommt auch, glaube ich, aus einem Meter Entfernung, geht dann Palinha an den Oberschenkel und von da aus an die Hand. Ja. Der Gute konnte da wirklich überhaupt nichts für. Nein, das sind Elfmeter, die aus meiner Sicht nicht gepfiffen werden sollten. Die brauchen wir nicht. Und wir brauchen auch diese VAR-Eingriffe nicht. Mhm. Wie jetzt zum Beispiel, dass Herr Dinger dann nochmal an den Monitor geschickt wird. Hier, guck dir das nochmal an. Ja. Keiner hat, auch in diesem Fall, ich habe es vor ein paar Wochen schon mal gesagt, schau dir auch ein bisschen an, wie das so ist. Keiner hat irgendwie sich an die Hand gegriffen und gerufen, Hand, 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 sondern was sie wollten war, okay, wir wollen einen Eckball dafür. Also von daher, read the room, schau ein bisschen, wie die Leute auch darauf reagieren, die drumherum stehen. Absolutes No-Go und ich glaube, die Freiburger Spieler haben es ja ganz genauso gesagt. Christian Günther, der Kapitän ist er, glaube ich, ne, von Freiburg, hat gesagt, okay, wenn jetzt so Elfmeter gepfiffen werden, dann muss ich aufhören mit Fußball.
Ja, und interessant fand ich auch, Julian Schuster, Freiburgs Trainer, hat ja auch gesagt, am Ende der letzte war ein Geschenk und so ein Geschenk will er auch nicht haben. Also im Wortlaut sagt er, für den ersten Elfmeter gibt es keine Erklärung, einfach nicht nachzuvollziehen. Ganz schlimm ist aber auch der Elfmeter am Schluss. Sowas möchte ich nicht haben. Mhm. Dass er den gibt, beschreibt ganz gut, was er selbst von seinem ersten Pfiff hält.
Konzessionserschuldung.
Ja, ist das so? Ist das so? Meinst du wirklich, den gab es da? Ich meine, wir waren dann schon 95., 96. Minute, also es war eigentlich eh klar, selbst wenn sie den machen, wird sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Freiburg da noch einen Punkt holt. Also meinst du wirklich, der Schiedsrichter hat sich gedacht, komm, dann muss ich den Scheiß-Elfmeter jetzt auch noch geben?
Diese Diskussion gibt es ja schon seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten. Dass quasi, wenn auf der einen Seite so eine 50-50 Entscheidung vielleicht für die andere Mannschaft gefallen ist, dass dann vielleicht in der zweiten Halbzeit auf der anderen Seite dann mal ein Pfiff erfolgt. Ja, es ist wohl so, dass die Schiedsrichter sich wohl auch in der Pause strittige Szenen anschauen. Mhm. dann eben in ihrer Kabine direkt mit ihrem, es gibt ja immer so einen Schiedsrichterbetreuer, der da auch dabei ist. Das, aber ich glaube, in dem Fall hat es eher was mit Linie zu tun. Also quasi, wenn du so mit dieser Handregel umgehst und quasi den Bayern-Elfmeter pfeifst, dann musst du das quasi auf der anderen Seite genauso auslegen. Ich würde jetzt nicht sagen, weil der vielleicht strittig war, muss ich auf der anderen Seite auch einen strittigen pfeifen.
So sollte es ja auch nicht sein. Nee. Ne? Im Prinzip sollte ja jede Spielsituation für sich betrachtet werden. Genau. Aber du hast natürlich auch recht, eine Linie, die sich durchzieht, ist natürlich wünschenswert.
Die hilft ja. Ich meine, wie gesagt, diesen Vorwurf gegenüber der Schiedsrichter, ich glaube, Mats Hummels hat irgendwann Ende der 2010er Jahren mal so eine Entscheidung, die Königin der Konzessionsentscheidungen genannt oder sowas, wo es auch um so eine Situation geht. Wir müssen mal mit einem Schiedsrichter uns zusammensetzen. Das wird auch eine unserer Aufgaben sein, in den kommenden Monaten mal ein Date mit einem Schiedsrichter auszumachen oder einer Schiedsrichterin. Ich meine, klar, die werden jetzt auch nicht sagen, natürlich, da guckt man ein bisschen drauf. Aber die Frage ist eher, kann man sowas komplett ausblenden?
Schwierig, glaube ich.
Ja.
Zumal sich ja auch die Freiburger, auch Schuster, weil sich direkt, als es zur Halbzeit gepfiffen wurde, ist er ja auch direkt zum Dingert gegangen, natürlich, hat sich beschwert, ne, dass das so ein bisschen in den Schiedsrichtern dann, glaube ich, auch arbeitet, wenn sie da bearbeitet werden. Das lässt sich kaum vermeiden, denke ich.
Also um nochmal auf die Aussagen von Schuster zurückzukommen, ich finde es immer schwierig, wenn den Schiedsrichtern dann vorgeworfen wird, hier, ihr habt jetzt bewusste Entscheidungen in die eine oder in die andere Richtung für eine oder für die andere Mannschaft getroffen. Das ist immer ein schwieriger oder ein schmaler Grat, weil ich glaube, die Jungs und Mädels in Schwarz, die tun wirklich alles dafür, dass sie so gut wie wenig oder so wenig wie möglich auffallen. Ja. Gut, beim VAR hat man manchmal ein anderes Gefühl, aber
was ich zumindest auch gut finde, dass Schuster ja selber sagt, den zweiten will er auch nicht haben. Ja. Also, dass er da dann auch quasi fair ist und nicht sagt, ja, den muss er dann auch geben oder so. Ne? Aber das würde ihn natürlich auch unglaubwürdig machen.
Ja, ja, absolut. Ja, Handelfmeter ist ein super schwieriges Ding. Ich glaube, man muss wieder mal mehr zu diesem Thema, hat jemand das bewusst gemacht oder weniger bewusst gemacht? Ich weiß nicht, jetzt, wie es bei dir früher war, wenn du mit deinen Jungs kicken warst oder sowas, oder ich habe ja auch irgendwie in der Jugend relativ lang gespielt, auch relativ hochklassig gespielt, und da gab es immer sowas, wenn so ein Ball an die Hand ging, dann wurde irgendwie ausgerufen, ja, angeschossen, weiter geht's. Ja,
ne? Also, so kenne ich das auch.
Ja. Genau, so, ja, war an der Hand, aber der wollte das nicht und deswegen muss es jetzt hier auch weitergehen. Was dann für mich noch so dazukommt, so dann ist so ein Kukurea-Elfmeter, Deutschland gegen Spanien, das ist dann so die Sache, okay, der Ball ist 10 Meter unterwegs, kann der da vielleicht bewusst den Arm wegziehen?
Ja, ja.
Und ist das dann, was man noch mit reinnehmen sollte? Also so die Absicht, die dahinter steckt und vielleicht die Entfernung, die der Ball auch hat. Weil die 2 Elfmeter, die es jetzt am Wochenende gab, aus 50 Zentimetern.
Es ist schon schwierig. Ja. Ich glaube ja, dass grundsätzlich schon das Ansinnen immer war, das Ganze fairer zu machen.
Ja.
Aber es ist echt ein schwieriges Thema. Und am Ende müssen dann natürlich vor allem die Regeln angepasst werden, dass wir solche Diskussionen nicht führen. Aber gut, komm, genug mit dem VAR. Wenn wir schon bei den Bayern sind, lass uns nochmal ganz kurz über Jonathan Tah sprechen, weil das auch ganz spannend war. Er wechselt nicht in diesem Sommer nach München und Tah hat selbst dazu gesagt, ich würde lügen, wenn ich behaupte, dass die Situation nicht anstrengend war. Natürlich ist es anstrengend, wenn es so ein Hin und Her gibt. Am Ende aber akzeptiere ich das. Als Spieler hat man in diesen Situationen am wenigsten Kontrolle über das, was passiert. Jetzt ist es so, wie es ist. Er bekennt sich dann auch zu Leverkusen und trotzdem hört man natürlich zwischen den Zeilen raus, es hätte ja für ihn schon auch gepasst, wenn er jetzt nach München gegangen wäre. Und spannend waren dann aber vor allem auch noch die Aussagen von Max Bielefeld. Denn Max Bielefeld berät offensichtlich Jonathan Tah und hat dann jetzt Richtung Bayer Leverkusen gesagt, es gibt natürlich aus unserer Sicht eine Sache, die die Verhandlungen wirklich erschwert hat. Das waren die öffentlichen Aussagen von Fernando Caro. Das hat das Ganze weggeschoben von einer Verhandlung hin auf eine persönliche Ebene. Und danach waren die Gespräche natürlich vergiftet. Wir erinnern uns, was Caro gesagt hat Richtung Max Eberl. Von dem hält er gar nichts. Ja, mit dem würde er nicht verhandeln. Und da wurde interessanterweise auch noch auf diese Aussagen angesprochen, ob das denn mit ihm abgestimmt gewesen sei. Und er sagte einfach nur, nee. Und hat sich dann ein bisschen distanziert geäußert, was andere Menschen sagen. Natürlich, arbeite ich auf einer gewissen Ebene mit ihnen zusammen. Trotzdem können sie sagen, was sie möchten. Aber es gibt die ein oder andere Sache, über die ich mich irgendwann später nochmal äußern werde, wo ich meine Sicht der Dinge äußern möchte. Mhm. Meinst du denn wirklich, dass die Aussagen von Caro am Ende der Grund dafür waren, dass Tah nicht in München gelandet ist?
Ich glaube, dass das natürlich so die Gespräche nicht unbedingt vereinfacht hat. Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass so ein Max Eberl das im Hinterkopf hat, wenn es zu solchen Gesprächen kommt. Aber man muss ja auch sagen, die Gespräche hat er ja auch mit Simon Rolfes geführt und nicht mit Fernando Caro. So, und von daher würde ich jetzt mal sagen, dass das jetzt der Grund war, warum dieser Transfer nicht durchgegangen ist. Das glaube ich nicht. Das hat nichts miteinander zu tun. Im Endeffekt muss man ja auch mal so sagen, warum sagt jetzt Max Bielefeld das? Was ist denn seine Aufgabe als Berater eigentlich? Es schwirrt ja schon so seit ein paar Monaten, seit ein paar Jahren irgendwie rum, ja, Jonathan Tah möchte seinen Vertrag nicht verlängern und er möchte zu einem Weltklasse-Club. Und Bayer Leverkusen ist witzigerweise auf dem Weg, ein Weltklasse-Club zu werden, aber das steht auf einem anderen Blatt. So, also, und der kommt dann zu so einem Berater und der Berater Max Bielefeld, ehemals Sky-Reporter, sagt, ja klar, machen wir das. Ja, Jona, komm zu uns, wir kriegen das hin. Also quasi, so wir erfüllen den Spielern die Wünsche, die sie haben, dass sie sich weiterentwickeln, in welche Richtung auch immer. So, und das hat jetzt offenkundig nicht geklappt. Also von daher, glaube ich, sind das eher so, er sucht jetzt oder hat den schwarzen Peter gefunden oder gibt den schwarzen Peter weiter an Fernando Caro und lenkt da eher von sich ab.
Und Max Eberl hat ja auf der PK vor dem Freiburg-Spiel auch nochmal Stellung bezogen und hat sich zu dem Transfer-Hickhack geäußert und er sagte, es wurde sehr viel darüber geschrieben, Bayer Leverkusen hat uns vor 3 Wochen eine klare Deadline gesetzt, bis dahin hätten wir eine gewisse Summe zahlen müssen. Ich habe Simon Rolfes dann geschrieben, dass wir die Forderung nicht begleichen wollen und können. Das ist die wahre Geschichte, die hinter diesem Transfer steht. Und Eberl hat auch bestätigt, dass sich Bayern dann in der vergangenen Woche nochmal bei Leverkusen gemeldet hat und er sagt auch, natürlich haben wir jetzt nochmal nachgefragt, falls wir einen Verkauf hätten und nochmal Geld zur Verfügung hätten, ob wir es dann machen können. Auch das ist keine Option, das ist auch in Ordnung, es ist nicht verwerflich. Und da finde ich ja auch ganz interessant, ich glaube Felix Magath war das, hat sich gestern dann auch nochmal dazu zu Wort gemeldet und meinte, die Bayern geben normalerweise 30 Millionen für Nachwuchsspieler aus und dass er es komisch findet, dass das jetzt an 5 Millionen hing und das wird ja kolportiert, dass Leverkusen 5 Millionen mehr haben wollte, als die Bayern bereit waren zu geben. Und das kann man ja zumindest diskutieren, ne? Also klar, die Bayern haben keinen Geldscheißer, wie wir gelernt haben von Uli Hoeneß.
Danke, Uli.
Aber trotzdem kann man ja sagen, wenn du einen deutschen Nationalverteidiger unbedingt haben möchtest, kannst du natürlich das Geld auch ausgeben. Aber die Bayern wissen natürlich auch, dass sie ihn im besten Falle im nächsten Sommer ablösefrei bekommen, ne?
Ja, absolut. Und ja, ich fand ganz interessant, dass er auch dann ja nochmal gesagt hat, dass sie ihn nicht holen können.
Ja, ja.
Also es gab wohl wirklich so diese Ankündigung, die Uli Hoeneß gemacht hat, dass der Aufsichtsrat gesagt hat, ihr müsst erst Spieler verkaufen. Das hat er wohl schon deutlich gespürt. Ja, ich glaube, Lothar Matthäus hat ja ins selbe Horn geblasen, hat es ja auch irgendwie gesagt, hier so 5 Millionen, also als Bayern musst du das doch wuppen können. Ja, und da merkt man dann vielleicht schon, vielleicht waren sie bei den Bayern auch dann doch nicht hundertprozentig von dieser Konstellation überzeugt. Auch vielleicht nicht von Jonathan Tah, dass sie gesagt haben, okay, ja, das ist der Spieler, der uns die nächsten 3, 4, 5 Jahre hier die Abwehr stabilisiert. Ja, von daher.
Ja, ich weiß auch nicht so richtig, was ich davon halten soll, um ehrlich zu sein. Ich meine, die Bayern, wir haben es ja jetzt im allerersten Spiel gesehen mit Upamecano und auch mit Kim. Da waren leider die Probleme der Vorsaison direkt wieder sichtbar. Und trotzdem glaube ich auch, dass es von Kompany richtig war, sie im zweiten Spiel direkt wieder aufzustellen und nicht gleich rauszunehmen und damit zu bestrafen, sondern eher zu sagen, ihr dürft auch Fehler machen.
Ja.
Das sagt er ja damit implizit.
Klar. Und
wir bauen trotzdem auf euch. Ito kommt noch zurück und es gibt ja auch noch andere Optionen. Ich glaube, aus Bayern-Sicht kannst du das schon machen, wenn du dir einfach sagst, das ist jetzt mal unsere Grenze und da lassen wir uns jetzt auch nicht hier verarschen und dann beleidigt er uns noch und dann sollen wir jetzt hier noch 5 Millionen mehr zahlen. Ich glaube, das kann ich nachvollziehen, dass das so ist. Ob das jetzt aus Leverkusens Sicht so schlau war, zumindest rein finanziell, ich mache mal ein Fragezeichen dahinter. Ne?
Ja, das stimmt schon. Ich glaube aber, es ging auch, und das hat ja Max Eberl auch klar gesagt, es ging Leverkusen auch irgendwann um den Zeitpunkt. dass sie irgendwann auch wissen wollten, mit welcher Mannschaft gehen wir denn in diese Bundesliga-Saison. Mhm. Und deswegen ja auch dieses Thema Deadline gesetzt, naja, wirklich einen Termin genannt, bis dahin bitte und diese Summe. Also von daher, das haben sie ja in den vergangenen Jahren auch ganz gut hingekriegt, dass sie eigentlich den Kader relativ früh zusammen haben und dann nicht in den letzten Tagen der Transferperiode jetzt noch irgendwelche Spieler transferieren in die eine oder in die andere Richtung. Von daher, ja, ich glaube, sie wollten das schon irgendwie haben. Und ja, du siehst doch mal so, wenn du jetzt Bayer Leverkusen, wenn die jetzt in dieser Champions-League-Saison ja, mal ins Achtelfinale, ins Viertelfinale oder sowas kommen, dann werden die ihre... ja, 60, 70 Millionen einnehmen. Mhm. Und wenn sie diese Mannschaft jetzt, was sie ja getan haben, zusammenhalten, dann winkt wieder die Champions League und ja, es ist wieder möglich, dass sie so weit kommen. Also es hat, sie machen in zwei Saisons allein in der Champions League wahrscheinlich mehr als 100 Millionen Euro. Mhm. Vielleicht musst du dann auch sagen, okay, die 25 Millionen, die wir jetzt vorab für Jonathan Tah bekommen haben, ist halt so. Ja. Und ja, die Chance besteht ja, dass er zumindest jetzt auch merkt, oh ja, das läuft ja hier wirklich gut, wir entwickeln uns auch als Bayer Leverkusen, ich verlängere nochmal.
Das stimmt. Und man weiß ja auch nicht, wie sich bei Bayern die Saison entwickelt. Und trotzdem, ja, genau, wenn ich heute Geld darauf setzen müsste, würde ich denken, es ist relativ wahrscheinlich, dass Tah im nächsten Sommer nicht verlängert bei Leverkusen.
Eine Sache ist mir, und da würde ich gerne nochmal mit dir sprechen, die ist mir aufgefallen in der vergangenen Woche. Die fällt mir schon seit ein paar Wochen auf, aber am vergangenen Wochenende war es irgendwie sehr deutlich für mich. Max Eberl hat oft, wenn er in solchen Gesprächen ist, mit Journalisten oder auch in Pressekonferenzen, hat er so ein süffisantes Lächeln auf den Lippen, beziehungsweise so ein bisschen im Gesicht. Das macht er vielleicht gar nicht absichtlich, aber dadurch kommt es manchmal so ein bisschen laissez-faire, so ein bisschen auch herablassend manchmal gegenüber denen, über die er spricht oder auch gegenüber der Journalisten rüber. Ist dir das mal aufgefallen? Hast du das gesehen?
Ja, ist es mir. Und ich glaube, ich weiß auch, woher das rührt. Weil er selbst in den PKs mehr als einmal jetzt auch gesagt hat, dass er die Medienberichterstattung rund um diesen Transfersommer der Bayern, glaube ich, nicht besonders fair findet. Und da ist das Tah-Beispiel eigentlich das Perfekte.
Ja, klar.
Weil das natürlich immer dann so als Niederlage von den Bayern ausgelegt wurde. Man kann ja auch einfach sagen, es gibt zwei Vereine, die verhandeln, man findet keine Einigung. Yo, ist halt so. Also wer ist jetzt da der, wie gesagt, man kann ja drüber diskutieren, wer ist der größere Verlierer? Ist das jetzt für Leverkusen schlechter oder für Bayern oder für gar keinen?
Ja.
Aber allen voran die Bild-Zeitung framet das natürlich immer so wie, ja, da haben die Bayern irgendwie was schlecht gemacht oder ne, Eberl hat seinen Job nicht richtig gemacht. Und ich glaube, das nervt ihn einfach. Und das ist er auch nicht so gewohnt aus der Vergangenheit.
Ja.
Die Medienpräsenz rund um München ist einfach so stark und es wird jedes Ding dann eben auch extrem in eine Richtung geschoben. Also ich musste auch richtig schmunzeln, als nach dem Spiel habe ich in der Bild-Zeitung, also online, den Beitrag zum Spiel Freiburg gesehen. Und was steht dann da irgendwie, ich weiß nicht, ob es ganz am Anfang oder ganz am Ende stand, trotz des Bayern-Sieges reicht es nicht für die Tabellenführung, wo ich mir denke, habt ihr sie noch alle? Ich meine, die eins von drei Teams, das beide Spiele gewonnen hat und ich meine, nur weil Heidenheim jetzt halt irgendwie das bessere Torverhältnis hat, aber auch da wieder so diesen negativen Twist reinzubringen, wo man einfach sagen kann, was soll das? Ja. Ne? Und ich glaube, genau das nervt Eberl auch und das kann er wahrscheinlich dann manchmal nicht so ganz abstellen, dass er dann eben selber auch so ein bisschen auf die Ebene austeilt.
Ja, und dennoch ist es keine gute Art, wenn wir jetzt mal über die persönliche Kommunikation irgendwie in einem Unternehmen oder auch so eine Face-to-Face-Kommunikation sprechen, wie fühlt sich das an, wenn ein Gegenüber einem mit so einem süffisanten Lächeln im Gesicht antwortet? Das fühlt sich für die Person, die diese Antwort bekommt, jetzt erstmal nicht so toll an.
Aber der Grat ist halt auch super schmal zwischen einfach einem Lächeln und einem suffisanten Lächeln. Da kann man natürlich auch viel reininterpretieren. Ich finde, er überschreitet da ja keine Grenzen. Ja. Also ich weiß, was du meinst und ich spüre das auch so ein bisschen. Mhm. Und ich glaube, er spürt das vor allem auch. Aber gucken wir mal, wie sich die Medienberichterstattung dann so entwickelt. Aber es ist schon... Ich meine, wie bewertest du so einen Transfersommer? Ich meine,
ja, ne, man kann das wusste er doch so vorher
natürlich,
nie.
Natürlich
ist doch vorher klar.
Aber es ist menschlich. Es ist einfach menschlich, wenn du immer kritisiert wirst, ne, und hängst dich rein und arbeitest wirklich viel und machst auch gute Dinge. Natürlich kann man das immer so oder so sehen. Und ich glaube, es ist völlig nachvollziehbar, dass er dann nicht jeden Bildjournalisten dann total geil findet und sagt, ich liebe eure Berichterstattung. Mhm. Wenn du die ganze Zeit das Gefühl hast, du wirst ungerecht behandelt, ist
durch den Kakao gezogen, hat er, glaube ich, verwendet, diese Formulierung.
Genau. Naja. Okay, komm.
Sei's drum.
Strich unter die Bayern. Wir waren ja schon bei Leverkusen und das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu dem Spiel vom Wochenende. Ich darf's ja, wir sind ja hier super parteiisch, deswegen darf ich das ja sagen. Ich hab mich sehr gefreut, dass Leverkusen endlich mal ein Bundesligaspiel verloren hat. Verdammt nochmal. Und dann noch gegen RB Leipzig. Wer es nicht weiß, wir sitzen hier in Mainz, aber ich habe ostdeutsche Wurzeln, von daher finde ich das auch völlig okay, dass es gerade Leipzig war, die Leverkusen jetzt mal vom Thron gestoßen hat. Leverkusen hat sogar 2-0 geführt und die haben das Ding noch aus der Hand gegeben. Sie können verlieren. Sie können verlieren.
Ja, und ich glaube, viele haben am Ende wieder darauf gewartet, dass in der allerletzten Sekunde dann doch noch der Ausgleich und wenn der Ausgleich gefallen ist, Gott, dann auch noch der Siegtreffer. Nee, sie haben es dieses Mal nicht geschafft und mich bestätigt das ein bisschen in meinem Tipp, dass ich glaube, dass RB Leipzig eine sehr, sehr gute Rolle spielen kann in dieser Saison. Ja. Wer es noch nicht gemacht hat, vor 2 Folgen haben wir so einen Blick auf die Saison, Bundesliga-Saison 24, 25 geworfen. Und da kann man auf jeden Fall nochmal reinhören, weil es sind ja erst 2 Spieltage, also ist noch nicht so viel passiert. Und da habe ich gesagt, dass RB Leipzig vor Leverkusen landet.
Das stimmt. Und weißt du, wo ich mich bestätigt fühle? Dass Heidenheim eine gute Runde spielt.
Ach, verdammt. Das hättest du doch jetzt nicht sagen.
Denn ich habe Heidenheim auf 17 getippt. Genau, und ich habe Heidenheim auf Platz 8 gesetzt, wo du ja ein bisschen verwundert warst. Genau, du hast sie auf 17. Ich meine, gut, 2 Spieltage, ne? Aber der Start spricht schon mal für sich.
Genau.
Aber spannend an dem Spiel Leverkusen gegen Leipzig war natürlich unter anderem auch der Platzverweis für RB-Coach Marco Rose.
Ja, genau. Der hatte in der 26. Minute hat er zuerst gelb und dann gelb-rot gesehen. Mhm. Also man muss sagen, zu dem Zeitpunkt lag seine Mannschaft schon hinten. Mhm. Und erst Kevin Kampel hat so kurz vor der Pause die RBler wieder auf 1-2 herangebracht. Und Marco Rose war schon unzufrieden. Und eigentlich war es ein Zweikampf im Mittelfeld. Mhm. Und da hat er sich sehr drüber aufgeregt. Und er hat gesagt, warte mal, andersrum, Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck hat ihm, wie gesagt, zuerst gelb und dann gelb-rot gezückt. Und er sagte zu der Szene, er war einfach sehr, sehr laut und hat sehr stark gestikuliert und abgewunken. Das war mir in Summe ein bisschen zu viel. Mhm. Marco Rose zeigte sich dann einsichtig, sagt, das muss ich komplett auf mich nehmen, die neuen Regeln sind klar und ich wollte bei der ersten gelben Karte Kontakt mit ihm aufnehmen. Vor der durch lautes Gestikulieren und Winken. Das hat er auf jeden Fall geschafft.
Ja. Ja.
Vor der zweiten habe ich dann gesagt, dass es doch schön wäre, wenn wir miteinander reden würden. Das hat er eben wahrscheinlich genauso.
Genau.
Das war dann zu gestikulierend und emotional. Es gibt überhaupt keinen Ärger. Ich nehme das so an, weil ich das in der Situation verdient habe. Jetzt wissen wir natürlich, lieber Nils, wie das Spiel ausgegangen ist. Ja, RB Leipzig sorgt nach 25 Bundesligaspielen für die erste Niederlage von Bayer Leverkusen. Meine Frage, wäre er mit diesem Thema genauso locker umgegangen, wenn Leipzig verloren hätte in Leverkusen?
Da würde ich gerne eine sehr ausführliche Antwort geben. Nein. Nein, natürlich nicht. Also, dass sich nach so einem Sieg das leicht sagen lässt und man dann auch ein bisschen befriedet ist, ist ja klar. Aber ja, auch das fand ich jetzt echt nicht dramatisch und ich finde es gut für ihn persönlich, dass jetzt das Spiel dann nicht komplett in die Krütze gegangen ist, weil sonst hätte er wahrscheinlich auch noch mehr Kritik abbekommen dafür, dass er sich da 2 gelbe Karten in kürzester Zeit einhandelt. Aber das kannst du natürlich im Nachhinein dann, wenn du gewonnen hast, relativ entspannt so sagen. Und er hat ja auch gesagt, ich habe niemanden geschlagen oder erschossen. Okay, ich habe gestikuliert und ich war emotional. Bei einigen Trainern wird es als positiver Tick ausgelegt, bei anderen wird es als unbelehrbar ausgelegt. Keine Ahnung, in welche Kategorie ich jetzt komme. Ja, okay.
Ja, ich glaube, in dem Fall wäre es vielleicht auch möglich gewesen, dass der Schiedsrichter ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl zeigt und wirklich auch auf Rose zugeht, ihn beruhigt, die Situation beruhigt, ihm die gelbe Karte vor die Nase hält und sagt, so Marco, ne? Wissen wir. Haben wir doch beim Frühstück besprochen, dass du dich nicht so aufregen willst.
Ja, genau. Ja, das ist ganz witzig, ne? Die haben sich noch beim Frühstück im Hotel getroffen an dem Tag und Rose hat wohl eigentlich gesagt, dass er entspannt ist und ne, da nicht irgendwie emotional eskalieren will. Ja, well.
Das hat nicht so ganz hingehauen, aber das führt uns jetzt wieder auch zu diesem Schiedsrichterthema ein bisschen. Ich glaube schon, auch die Kommunikation der Schiedsrichter ist in solchen Situationen wichtig. Also ich glaube, es gibt halt einfach Schiedsrichter, die lassen sich vielleicht ein bisschen weniger sagen und sind weniger kommunikativ und kommen dann sofort mit den Karten. Und es gibt dann die anderen, die eher auf die Spieler, auf die Trainer ein bisschen eingehen, mit denen sich einfach auch mal 30 Sekunden nehmen und mit denen kurz ins Gespräch kommen.
Ja. Ich glaube auch, wenn du, das kennen wir ja auch aus der privaten Kommunikation, wenn du dann einfach mal, wenn du dich gerade aufregst und bekommst von der anderen Seite einfach mal ein bisschen Verständnis und so, ich weiß, kann nachvollziehen, warum du dich jetzt aufregst, aber trotzdem bla 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 ne, und komm, beruhig dich. Man kann ja auch sagen, ey, beruhig dich, sonst ich muss dir jetzt dann die zweite gelbe geben. Ich glaube, das ist anders, als wenn du dann wie so eine Wand davor stehst oder trittst arrogant auf oder so, ne? Das ist immer gut und das ist natürlich auch ein Zusammenspiel dann in dem Fall zwischen Schiedsrichter und Trainer, wie das ausgeht.
Ja, von daher, das nehmen wir uns auf die Agenda. Da sprechen wir mit einem Schiedsrichter drüber, weil das super, super spannend ist. Auch dieses ganze Thema Kommunikation, VAR, also da gibt es ja so viele Themen. Stimmt. Das müssen wir definitiv machen. Und dann kommen wir noch final, nein, nicht final, wir haben noch wir haben
Vorfinal.
Zwei Themen. Vorfinal, genau. Wir reden schon wieder über den SV Werder Bremen.
Ich weiß gar nicht, warum.
Ist mir eigentlich gar nicht recht.
Ja, wer es immer noch nicht mitbekommen hat, jetzt ist Bremen-Fan.
Ja.
Aber die Bremer, ja, also die bieten Diskussionsstoff dieser Tage.
Ja, da ist Feuer unterm Dach. Und das ist wirklich was ich als Werder-Fan irgendwie gar nicht so kenne. Mhm. Normalerweise hatte man immer das Gefühl, die Themen werden intern geklärt und es gibt viel Ruhe, der Verein strahlt nach außen viel Ruhe aus und diese Zeiten sind offenbar vorbei, ja.
Ja, interessant. Marco Friedl kritisiert erstmal die Transfers von Werder. Er sagte, ich hätte mir mehr in der Breite gewünscht, aber es wurde nicht erfüllt. Wir haben in der letzten Saison gesehen, was ist, wenn 3, 4 Spieler fehlen, dann wird es eng. Unser Kader ist dünn. Und wir haben ja schon drüber gesprochen, ne? Als du bei dem Spiel vor Ort warst, hat er ja auch schon mal öffentlich gesagt, dass es nicht so läuft und hat ja auch schon
Trainingslager doof.
Ja, genau, hat ja auch schon in dieser Richtung nach weiteren Transfers gerufen. Ja gut, und jetzt hat er das quasi nochmal erneuert.
Ja genau, weil Transferphase ja jetzt vorbei, also das heißt jetzt ist auch wirklich, sind ja nur noch ablösefreie Spieler zu bekommen, also die jetzt im Moment keinen Job haben, die kannst du jetzt noch anstellen und Clemens Fritz, der Geschäftsführer Sport, hat geantwortet, es ist nicht die Aufgabe der Spieler, öffentlich nach Spielern zu rufen.
Ja.
Hat er recht. Aber warum hat er das jetzt gesagt? Das hätte er doch schon beim ersten Mal sagen können, weil da hat ja Marco Friedl auch schon gesagt, ey, wir brauchen neue Spieler.
Da bin ich völlig bei dir. Ich würde auch sagen, da sollte man eigentlich so schnell wie möglich einschreiten als verantwortliche Person. Wahrscheinlich war es halt jetzt das eine Mal zu viel. Friedl hat ja jetzt auch noch bei der jüngsten Aussage gesagt, ich bin immer ein Fan davon, wenn der Kader Zuwachs bekommt, es Konkurrenzkampf auf jede einzelne Position gibt. Wir brauchen noch Zugänger, aber ich bin es nicht, der dafür verantwortlich ist. Da muss man andere Personen befragen. Genau, du bist nicht derjenige, der verantwortlich ist und du bist auch nicht derjenige, der sich dazu äußern sollte. Also das ist einfach ein No-Go als Spieler, die Vereinsführung quasi unter Druck zu setzen, das kannst du nicht machen. Also das kannst du ja auch im normalen Leben nicht machen, als Angestellter irgendwie dann öffentlich quasi die Unternehmensführung anzugreifen und zu sagen, ihr müsst jetzt mal das und das machen. Mhm. Also da kommt auch ganz schnell jemand vorbei, der dir was hustet.
Ja, wir haben es ja vor ein paar Wochen schon gesagt, als wir schon mal länger über Werder gesprochen haben, er ist Kapitän. Das bedeutet, er hat natürlich auch die Aufgabe, mal den Finger in die Wunde zu legen. Aber das würde ich mir eher intern wünschen, als dass du das nach außen trägst. Weil du musst natürlich auch mal sagen, du hast jetzt als Werder Bremen 2 Punkte auf dem Konto. Ja, das ist nicht super gut, aber ich glaube, gegen Dortmund hast du insgesamt ein starkes Spiel gemacht. Dortmund hatte so gut wie keine Chancen. Klar hast du dann am Ende 20 Minuten Überzahl gespielt. Und das hat ja dann auch den Anlass gegeben, für Marvin Ducksch, den Stürmer von Werder, eben auch nicht auf die Führung, sondern sogar ganz konkret auf den Trainer loszugehen. Loszugehen ist ein bisschen viel, aber er hat schon den Trainer kritisiert. Erstens, dass er ihn in der 90. Minute vom Feld genommen hat und eben auch, dass in dieser Phase, als dann quasi Überzahl von Werder gegen BVB war, dass dann keine Impulse von außen kamen. Genau. Marco Friedl hat das dann auch nochmal gesagt. Mhm. Also von daher, es wird schon im Moment sehr, sehr viel extern beim SV Werder besprochen.
Und das ist ja genau dasselbe. Also ob du jetzt als Spieler die Vereinsführung eigentlich kritisierst dafür, dass sie keine neuen Spieler holen, oder ob du den Trainer dafür kritisierst, dass er jetzt nicht andere Ein- und Auswechslungen gemacht hat, das ist dasselbe. Also das verbietet sich einfach, und sowas kannst du natürlich intern sagen, wenn du das Verhältnis zum Trainer hast, und kannst sagen, ey Trainer, warum haben wir nicht so und so, ne?
Klar.
Ich weiß nicht, ob Werner irgendwie gedacht hat, komm, hier ist gut so, wir sind zufrieden mit einem 0-0 gegen Dortmund. Natürlich hätte er mehr Risiko gehen können, aber am Ende ist das seine Entscheidung. Er trägt dann eben auch die Verantwortung.
Genau, und das hat Clemens Fritz auch nochmal deutlich gemacht, dass der Trainer hier die Verantwortung trägt für die Auswechslungen, aber auch für die taktische Einstellung der Spieler.
Ja.
Und man muss schon auch ehrlicherweise sagen, dass ihm das von Seiten der Werder-Fans durchaus vorgeworfen wird, also jetzt Ole Werner, dass er eben oftmals zu risikoavers ist, also dass er dann eher die sichere Methode wählt, auch dass er spät auswechselt. Also zum Beispiel jetzt die gelb-rote Karte gegen Schlotterbeck war in der 73. Minute und ich glaube, er hat gewechselt dann um die 81. oder sowas. Wo du auch sagen kannst, okay, muss da früher ein Impuls kommen, muss da früher ein Signal auch kommen an die Mannschaft, wir wollen hier den Dreier, wir wollen hier die drei Punkte holen.
Und ja auch an den Gegner, ne?
Ja, ja.
Sagen wir mal, gelb-rote Karte und direkt eine Minute später haust du da zwei Offensivspieler rein, dann ist natürlich auch für die Dortmunder so, oh, okay, jetzt kommt nochmal was auf uns zu.
Genau,
ne? Und dann sieht die Sache auch da ein bisschen anders
deswegen,
aus.
Deswegen, die Kritik ist
inhaltlich, gerechtfertigt.
Inhaltlich, das kann man schon machen. Und Clemens Fritz hat ja auch gesagt, wenn jemand damit ein Problem hat, dann kann er das intern ansprechen, aber nicht extern. Der Trainer stellt sich immer vor die Mannschaft, das stimmt. Da geht es überhaupt nicht, dass sich Spieler öffentlich so äußern.
Ja.
Jetzt mal andersrum gefragt, macht nicht Clemens Fritz gerade das Gleiche?
Also ja,
er kritisiert er auch jetzt öffentlich seine Spieler, aber natürlich...
Er ist halt in der Position dafür, ne? Also das ist schon ein Unterschied. Ich würde schon sagen, dass Fritz das zusteht und dass er das auch machen muss, weil sonst hast du ja auch bei dem Blick von außen das Gefühl, die Spieler machen da, was sie wollen und tanzen da den Verantwortlichen auf der Nase rum, und das muss er auch ganz klar so benennen, finde ich. Also natürlich, dazu hat er das Recht.
Auch da wäre vielleicht eine gute Kommunikation oder eine möglicherweise auch bessere Kommunikation gewesen.
Ja.
Wir haben mit Marvin Ducksch und Marco Friedl gesprochen. Wir haben deutliche Worte gefunden, aber was wir besprochen haben, bleibt intern. Hätte man auch so machen können.
Und damit wäre ja auch klar gewesen, dass er eine Ansage bekommen hat.
Ja, genau. Also,
aber es ist auch interessant, also Marco Friedl, ich weiß nicht, was der dieser Tage so ein bisschen reitet, aber offensichtlich sucht er sehr den Kontakt zu den Medien und dann haut irgendwie ein Ding nach dem anderen raus.
Ja.
Denn es ging ja auch Richtung Ralf Rangnick, der hat ihn wieder nicht nominiert für die österreichische Nationalmannschaft. Und auch da hat er jetzt gesagt, mit mir wird nicht kommuniziert, mit mir wird nicht geredet, deshalb habe ich das Thema eigentlich schon abgehakt. Ich bin sehr sauer. Also spätestens nach der Aussage kann er es doch wirklich abhaken, oder?
Ja.
Ist ja auch nicht schlau.
Nee, definitiv nicht. Und ich glaube, die Bild-Zeitung wird langsam anfangen, ihn Mecker-Marco zu nennen, weil das schon verrückt ist. Und wie gesagt, so diese Charaktere, die nach außen treten und solche Dinger raushauen, die hatten wir in den vergangenen Jahren nicht. Jetzt kannst du sagen, du brauchst vielleicht solche Typen. Wir wollen auch solche Typen, die ihre Meinung klar äußern. Ja, aber im Idealfall, wenn sie nicht sich und der Mannschaft schaden. Und ich glaube, Marco, wie du jetzt eben schon gesagt hast, Marco Friedl hat sich damit geschadet. Der wird von Ralf Rangnick wahrscheinlich so schnell nicht mehr eingeladen.
Gerade vom Ralle. Der hat doch da keinen Bock drauf.
Ich glaube auch, der findet das doof.
Nee, garantiert. Es ist natürlich auch immer schwierig als Spieler, aber es gibt ja auch Beispiele dafür, dass es gelingen kann. Ich weiß nicht warum, aber ich denke spontan an Thomas Müller, der auch in den vergangenen Jahren hier und da wahrscheinlich weniger Spielzeit hatte, als er sich gewünscht hätte. Aber den hörst du dann eben nicht solche Interviews geben. Und das spricht einfach dafür, dass er schlau handelt in der Öffentlichkeit. Und was du intern dann sagst und da mal sauer bist, völlig legitim. Aber warum solche Interviews geben, wo du eigentlich wissen musst, das verschlechtert deine Chancen nur.
Ja, ja, Marco Friedl hat schon auch, als er dieses Interview zum Trainer und so weiter und zu den Transfers gegeben hat, hat er vorher ja auch gesagt, okay, wir haben es auf dem Platz halt auch nicht hinbekommen, da jetzt nochmal einen neuen Impuls zu setzen. Also er nimmt die Mannschaft da jetzt nicht komplett raus, aber genau wie du sagst, dann so die Trainer, die Verantwortlichen dann da anzuschießen, nicht so eine gute Idee.
Kann man sagen. Freunde, zum Abschluss kommen wir jetzt noch zu einem besonders unappetitlichen Thema, muss man sagen.
Ja.
Niklas Wilson-Sommer, ein Spieler aus der Regionalligamannschaft des 1. FC Nürnberg, ist Opfer einer körperlichen Attacke geworden. Der Club hat in einer Pressemitteilung mitgeteilt, dass einer ihrer U23-Spieler und es ist relativ klar, dass Sommer damit gemeint ist, vor seiner Haustür ja einen Angriff, also ihm wurde erst aufgelauert, sowas glaube ich, und Stunden später sei es dann zu einem körperlichen Angriff gekommen. Und auf seiner Insta-Story hat Sommer dann tatsächlich auch ein Bild gepostet, das ja, wo man relativ klar sieht, dass er eine draufgekriegt hat. Also man sieht deutliche Schwellungen im Gesicht. Und es hat sich insofern schon ein bisschen angedeutet, als dass es eben auch schon beim Spiel der Nürnberger gegen Magdeburg Spruchbänder gab, die sich explizit gegen Sommer gerichtet haben. Da stand unter anderem drauf, Vereinsstolz statt Hipster-Gepose, Niklas Wilson, du bist scheiße wie der FCB. Mhm. Und auf einem anderen Plakat hieß es, Wilson, verpiss dich, du Bayernschwein. So, warum kam es überhaupt dazu? Auslöser war ganz offensichtlich ein Post von Sommer. Sommer ist Influencer, hat auch ein paar Follower auf Insta und posiert eben auch hin und wieder in Trikots anderer Vereine, die eben nicht der erste FC Nürnberg sind. Also hat auch schon für Real und so weiter mal ein Foto gemacht. Und jetzt hat er sich eben ja ein Foto getraut, wo er ein Trikot des FC Bayern anhatte. Und wir wissen ja nun alle, allein durch die räumliche Nähe, da gibt es eine relativ hohe Konkurrenz zwischen Nürnberg und Bayern. Und das haben offensichtlich ein paar Nürnberger Fans, Ultras, whatever, nicht so toll gefunden.
Ja.
Und Nürnberg hat natürlich in der Stellungnahme diesen Angriff aufs Schärfste verurteilt. Klar, da sind Grenzen überschritten worden, darüber brauchen wir nicht reden. Also, dass das nicht geht, das stellen wir ja gar nicht zur Diskussion, das ist klar. Ne? Das ist ein absolutes No-Go, einen Spieler da so anzugreifen. Aber lass uns, Jens, zum Abschluss einfach mal die Frage diskutieren, war es denn klug von Sommer, diesen Beitrag, den er übrigens ganz schnell auch wieder gelöscht hat, zu veröffentlichen? Sollten sich Spieler überhaupt in Trikots anderer Vereine zeigen?
Jetzt gebe ich genauso eine ausführliche Antwort wie du vorhin. Nein. Also, ich muss schon sagen, das ist schon ein heikles Thema. Also mal wirklich sagen, du hast es eben unappetitlich genannt und das ist es auch. Also, von den eigenen Fans da irgendwie verprügelt zu werden, weil du irgendwie ein falsches Trikot anhast. Ja, ich habe es, glaube ich, vergangene Woche in dem Podcast mit Julika auch schon gesagt, Jungs, nur Fußball.
Ja,
ja klar, ja. Rivalität und so weiter. Und wahrscheinlich wäre zwischen Gelsenkirchen und Dortmund das Gleiche passiert. Mhm. Jungs, Mädels, ist wirklich nur Fußball. Mhm. Also da jetzt wirklich jemanden körperlich anzugehen, absolutes No-Go, hast du gesagt. War das schlau? Nein, natürlich nicht. So clever musst du doch sein, dass du nicht in einem Bayern-Trikot einen Post absetzt bei Instagram. Ja. Und ich muss auch sagen, so dieses Spruchband, dieser erste Teil dieses Spruchbands, Vereinsstolz statt Hipster-Gepose, das würde ich sowas von unterschreiben. Mhm. Das ist genau auf den Punkt. Alles andere ist dann persönlich und geht zu weit, aber damit haben die Fans absolut recht.
Ja, schließe ich mich an. Also es ist schon auch ein Unterschied, auch wenn du Influencer bist, ob du jetzt ein Trikot von Real Madrid anhast als Nürnberg-Spieler oder halt ein Trikot eines direkten Rivalen, wo einfach klar sein muss, dass die Fans das scheiße finden. Ja. Ne? Also das war tatsächlich nicht besonders schlau, auch wenn natürlich die Reaktion darauf maßlos übertrieben ist. Aber er hat es ja offensichtlich selbst schnell gemerkt, beziehungsweise ich kann mir vorstellen, dass er dann von irgendjemandem einen Anruf bekommen hat, gesagt, Alter, lösch dieses Bild wieder, bist du wahnsinnig. Ne? Das kannst du halt nicht machen. Mhm. Und ich meine, das ist natürlich dann auch viele Fans, die da eben sehr romantisch unterwegs sind, für die ist eben diese Identifikation mit dem Verein super wichtig. Und für die schwingt natürlich bei so einem Bild mit, ja, ich finde die Bayern auch gut, aber wenn du ein Nürnberg-Fan durch und durch bist, dann denkst du dir halt, das schließt sich aus. Und wenn du die gut findest, dann bist du keiner von uns.
Ja.
Und dann bist du hier quasi zum Abschuss freigegeben.
Ja.
Ja. Also hätte er nicht machen sollen, würde er sich wahrscheinlich beim nächsten Mal auch mal anders überlegen. Aber ja, trotzdem krass, dass sowas passiert. Ne? Und dass dann nicht auch diese paar Idioten, die ja dafür zuständig waren, ja, so viel Hirn zusammen haben, um dann zu sagen, ja, well, ist nicht geil, aber wir müssen ihm jetzt hier nicht auflauern.
Ja, gibt eine Grenze.
Ja. Okay, Freunde, genug Themen für heute. Ja, und
gehen wir mal mit einem schönen, entspannten Thema raus.
Genau. Ja, also deswegen vielleicht diese Abschlussworte. Bleibt in der Sonne, bleibt friedlich, Freunde. Wie Jens sagt, es ist nur Fußball und vor allem bleibt im Gespräch. Ciao.
Ciao.
Nils vor, noch ein Tor.